日のようにな髪をなびかせ空を突き抜けるヤクザな恋人ハリー・デイビッソン悪魔がくれたのハリー・デイビッソン背にまた上がれば地球を離れる悪魔に連れられ天国に行くわは岬の先で対決用意はいい行くわよスピードを上げれば血が火のようにな髪をなびかせ空を突き抜ける
haben die schon Kontakt jetzt gehabt nach dem Gerichtsurteil mit der Gewerkschaftsspitze? Werden sie das Urteil akzeptieren?
Also es war vorher schon klar gewesen, dass sie keinen Rekurs werden einreichen. Und das, das haben wir erreicht mit internen Drücken. Und das war uns noch wichtig gewesen, wie ein, so ein Verfahren, das bis zum Bundesgericht geht, das wäre dann politisch wieder für uns überhaupt nicht interessant gewesen. Jetzt kann man von dem ausgehen, dass sie formal weitermachen und zum Teil es besteht auch die Meinung, dass sie uns jetzt die Führung überlassen würden, aber das ist dann oft auch nur in Worten. Also wir wissen jetzt nicht, wie das rauskommt. Also sie haben jetzt die Tendenz gehabt, im Moment das gerade wieder abzudrücken auf den reinen Gewerkschaftskampf und sofort wieder Verhandlungen verlangen und nachher halt wieder feststellen, es schaut nicht raus. Und wir werden ihnen jetzt in den nächsten Tagen ein Konzept zeigen, wie wir es uns vorstellen, eine Verbindung zwischen dem politischen Kampf und dem gewerkschaftlichen.
Und, jetzt ganz konkret in Bezug auf die Verhandlungen, die jetzt ja wieder stattfinden.
Ja, in Bezug, also es bringt meiner Meinung nach nichts, wenn du jetzt einfach dort hergehst und sagst, so, jetzt wollen wir den gleichen Lohn und dann sagen die anderen, nein, kommen wir nicht über. Also ich stelle jetzt mir zum Beispiel vor, dass man zuerst in alle Betriebe klar ein interessantes Flugblatt schickt, damit es bewusst sind für die Frauen, dass sie jetzt wissen, aha, ich hätte das zu gut, aber sie geben es mir nicht. Also das ist jetzt mir einmal wichtig, dass das kommt. Oder? Und dass wir nachher uns so vorbereiten, dass wenn man an diese Verhandlungen geht, oder, dass du auch nachher wird sicher das kommen, wenn sie überhaupt verhandelt, das ist nicht gleichwertige Arbeit, dass man da kann neue Kriterien, was ist überhaupt gleichwertige Arbeit, was ist Frauenarbeit, dass man da vorbereitet ist und dass wenn nachher das immer noch bestritten ist, dass man nachher probiert, eine Solidarität zu organisieren, politische sichtbare, wo dann zeigen, also wo real zeigen, die Unternehmer respektieren eine Gleichberechtigung nicht und dann gibt es dann wieder so Instanzenweg. Du kannst dann auch wieder vor Einigungsamt in eine Gewerkschaft gehen, oder? Und sich dort nochmal beweisen lassen. Also Einigungsämter sind kantonal und staatlich. Die werden dann auch wieder gezwungen, eine Verfassung zu respektieren, oder? Und in dem ganzen Spiel müsste irgendwann mal der Punkt kommen, wo die da zustimmen und sonst entlarven sie sich halt, oder? Wir wollen einfach, dass sie sich politisch anders entlarven und dass vor allem auch andere Unternehmenverbände da reingezogen werden und Stellung nehmen müssen, damit einfach ein politischer Sachverhalt klar wird, wo sich die Leute auch noch könnten, mindestens theoretisch Konsequenzen überdenken. Also an und für sich schwebt uns ein populärer politischer Kampf vor, wo, wenn es gut läuft, dann eben auch ökonomisch etwas bringt und sonst wenigstens etwas sichtbar macht.
Also es würde ganz konkret bedeuten, dass in diesen Verhandlungsdelegationen, die wahrscheinlich bis jetzt mehrheitlich aus Männern besteht, also dass Frauen aus der GDP sich da wirklich aktiv mit Unterstützung vielleicht von außen würden engagieren und akzeptieren das Gewerkschaften überhaupt?
Also wir, also dass sie uns so Hälfte reinlassen, das ist schon klar, weil sie sind ja interessiert jetzt daran, dass sie uns da reinziehen. Und wir müssen einfach schauen, dass wir nicht nur die Hälfte sind, sondern dass wir auch können, also die Verhandlung führen. Und das dürften wir uns auch nicht drücken. Also es liegt irgendwo nicht mehr drin, dass wir sagen, macht das und einfach von außen da kritisieren. Und daran müssen wir nicht, also das können wir nicht. Das bringt es alleine, dass wir dort eine Mehrheit oder gleich viel sitzen und zum Beispiel die Hauptsprecherinnen können stellen. Das bringt natürlich nichts. Also das sind wir total darauf angewiesen, auf eine breite Unterstützung von Frauen. Und natürlich auch in Verbindung mit den Betroffenen, weil das klammere ich persönlich nicht aus, dass sie in diesen Betrieben eine Art der Bewegung sich doch entwickeln
könnte. Wie würdest du deine Gewerkschaft bezeichnen, so in Bezug auf Interessen oder Sensibilität auf Frauenfrage? Was hat sich da in den letzten Jahren so innerhalb dieser Gewerkschaft verändert?
Also das ist das Gleiche, wie du sonst in der Gesellschaft siehst. Es gibt zwar Sachen, die sie formal wissen, das kann man nicht mehr dagegen sein. Und dann passieren immer die Allabsüsser, wo du dann merkst, es ist gar materiell, also ihren Köpfen hat sich gar nicht viel geändert. Also das ist eine Mackerstruktur und das sind Leute, also Männer, die auch in traditionellen Verhältnissen leben zur Mehrheit. Das sind Männer, die daheim eine Frau haben, die ihnen den Haushalt machen, und die haben 7'000, die sie heimtragen, mindestens. Und so wie es ehrenamtliche Aktivisten sind, wenn man dem kann sagen, ist es genau das Gleiche. Es sind ständisch denkende Leute. Oder? Und da kommt aber noch dazu, dass es objektiv, also die Gewerkschaften sind schwach. Also das verbindet sich ja die beiden Sachen. Also, meine These ist einfach, da gibt es eine Struktur, die in dieser Gesellschaft, der wird ja einen Platz zugeschoben. Also die Schweizer Gesellschaft, die anerkennt ja Gewerkschaften über ihre Stärke hinaus. Und meine Position ist, das kann man zum Teil benutzen. Also gerade um Sachverhalte sichtbar zu machen, kannst du benutzen. Aber ich gehe nicht von dem aus, dass wir irgendwie den Apparat können, dazu bringen, Fraueninteressen zu verteidigen, aber ich denke, es gibt die Möglichkeit, dass Frauen da innen einen autonomen Raum haben, wo sie einfach die Struktur benutzen können. Und das ist aber immer schwankend. Also ich finde zum Beispiel das, was jetzt gelaufen ist, gut. Das wäre nicht gegangen, wenn wir es nicht im Kampf gegen die Struktur gemacht hätten. Also wir als Frauengruppe allein, die öffentlich einfach denunzieren wollen, diesen Sachverhalt, das hätten wir nicht gleich gut machen können, denke ich, wenn du nicht die Struktur gehabt hättest, gegen die du hast können ankämpfen.
Also dann sagst du, es ist ambivalent, also wie du dich fühlst in dieser Gewerkschaft, so, wo ja sollte deine Interessen als Arbeitskraft und das beinhaltet auch deine Interessen als Frau ja eigentlich müssten vertreten. Und das denke ich mich, das ist ja irgendwo nicht der Fall.
Also ich fühle mich ja nicht in dieser Gewerkschaft. Also ich, die Gewerkschaft sowieso, der Gedanke von Gewerkschaft, das sind einfach mal Mitglieder, die zahlen und die haben ihre Gründe, warum sie immer noch zahlen, obwohl die Gewerkschaften schwach sind. Und dann sind da einfach Individuen, die einen Apparat benutzen. Oder? Und wir sind immer gewusst, sind ja bis jetzt keine von uns Frauen, ist ja dort drin. Also die Frage stellt sich jetzt dann erst noch. Und in dem Sinn fühle ich mich nicht da drin. Also ich war lange im Zentralkomitee, das war für mich eine Pflichtübung. Dort bin ich her, weil ich etwas wollte. Oder? Und dort drinnen, muss ich sagen, habe ich mich natürlich nicht wohlfühlen, weil das ist, also das ist jetzt ein Klima dort, das nicht meine persönliche Realität widerspiegelt, das sogar weit hinter dem ist, was man im Betrieb erlebt, eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Oder? Also von dort her ist es unlustig, aber es ist irgendwo auch nicht wichtig, weil ich bin ja nicht in dieser Gewerkschaft, also ich lebe nicht in dieser Gewerkschaft, sondern das ist für mich ein Gebilde, wo ich halt benutze, solange ich es kann benutzen.
Und du aber auch noch recht viel investierst.
Ja, aber ich investiere sich nicht in der Gewerkschaft. Also wenn ich zum Beispiel meine Arbeit anschaue in den letzten 3 Jahren, oder, dann ist da 90% von dem, was ich investiert habe, ist unter Frauen investiert gewesen. Und 10% von dem, was ich auch noch gemacht habe, ist dann die Konfrontation gewesen mit der Gewerkschaft. Und,
ja gut, wobei inhaltlich geht es also auch für Frauen natürlich um Gewerkschaftspolitik. Oder?
Schon, aber das ist eben die Illusion. Also du kannst nicht, ich gehe nicht von dem aus, die Frauen machen in dieser Gewerkschaft Gewerkschaftspolitik. Also das ist ja das, was ich in den letzten Jahren verändert hat. Mit ganz vor 10 Jahren zum Beispiel haben wir auch als Aktivistinnen haben wir, auf der Grundlage von der sogenannten Linken damals, oder, hast du irgendwo Politik, also Gewerkschaftspolitik gemacht und hast vielleicht gemeint, du kannst den Apparat benutzen für gesellschaftliche Veränderungen oder den Apparat umwandeln, und das habe ich zum Beispiel nie gehabt. Und wenn du das jetzt vergleichen zum Beispiel mit einer Frauengewerkschaft, also warum nicht eine Frauengewerkschaft, dann hat das mit dem zu tun, was ist überhaupt eine Gewerkschaft, also muss ich als Frau, oder? Warum mache ich als Frau eine Gewerkschaft? Eine Gewerkschaft hat zu tun mit Arbeiten, und zwar mit zahlter Arbeit, oder? Und dann, wenn es mir nur um das geht, dass ich sage, ich muss Sachverhalt innerhalb von dem Betrieb und der klassischen Strukturen, die existieren, sichtbar machen, dann ist es für mich, ja, dann muss ich einfach schauen, was sind die Instrumente. Also wenn ich wirklich Verbesserungen für Frauen zum Beispiel, dann ist es für mich eine reine taktische Frage. Wenn ich in eine Frauengewerkschaft gehe, gehe ich, glaube aus anderen Gründen im Moment, weil würde mir zum Beispiel in der GDP Hunderte von Frauen aus dieser Gewerkschaft herausbringen, nämlich genügend, dass wir nachher auch mitmischen bei Gesamtarbeitsverträgen, dann müsste man das selbstverständlich sofort, das müsste man sich sofort überlegen. Und ich gehe jetzt von dem aus, das ist nicht so. Also wenn wir da rausgehen und aufrufen für eine Frauengewerkschaft, dann werden wir nicht so viele Frauen haben, die da mitmachen, weil das Problem der Frauen eben nicht nur das Gewerkschaftliche ist. Also, Frauen interessieren sich und sind betroffen aus einem so breiten Sachverhalt heraus. Und das ist für mich etwas anderes, als was wir jetzt machen. Also was wir als GDP-Frauen machen, ist Probleme aufgreifen und probieren sichtbar zu machen und für Frauen etwas rauszuholen. Und das steht nicht in einer breiten Strategie drin. Und wenn jetzt, wir haben sie auch nicht. Jetzt, wenn da eine andere Frauenströmung kommt, oder, die ganz andere Schwerpunkte setzt, dann muss man das sofort überdenken, weil was wir machen selber, ist nicht viel, aber es ist irgendwo mehr als nichts. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir da immer noch dabei sind.
Best. Also in Winterthur ist am Wochenende Abstimmung. Unter anderem geht es um einen Beitrag für das Frauenzentrum Winterthur, einen bescheidenen Betrag von 50'000 Franken. Ich habe jetzt eine Frau vom Frauenzentrum am Telefon. Hoi.
Hoi.
Es ist ja so, dass ihr diesen Beitrag bereits im 89 und im 90 schon bekommen habt. Und Ende vom letzten Jahr hat es ja einen Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat für einen immer wiederkehrenden Beitrag von 50'000 Franken. Kannst du kurz ein bisschen dazu etwas sagen, wie ist es überhaupt zu dieser Situation gekommen, dass es jetzt eine Volksabstimmung braucht?
Ja, wir haben die 50'000 Franken also wählen. Und dann ist das durchgekommen im Gemeinderat, mehrheitlich. Und dann hat eine Frau vom FDP Ruth Wehren das Referendum ergriffen. Und das heisst, sie muss irgendwie Stimmen sammeln. Ich glaube, 500 Stimmen hat sie müssen haben. Und sie hat dann 700 zusammenbekommen, scheint's. Und dadurch kommt es jetzt zu dem Referendum, kommt es zur Volksabstimmung zu Winterthur.
Mhm. Ihr habt ja, so viel ich gelesen habe, einen Beitrag, einen höheren Beitrag gefordert, nämlich auch eine budgetierte Stelle. Mhm. Ist denn das einfach gestrichen worden, oder?
Ja, wir haben eigentlich 100'000 verlangt gehabt, das erste Mal. Also 50'000 für diese Stelle. Und dann hat der Stadtrat gefunden, nein, das liege nicht drin. Mhm. Und das haben sie gar nicht in den Gemeinderat reingebracht. Also das haben wir dann auch beschlossen, dass wir die Energie auch nicht haben, um das jetzt noch stärker fordern. So.
Ja. Mit diesen 50'000 Franken könnt ihr ja wahrscheinlich höchstens einfach die Unkosten zahlen, die in dem FZ anfallen, kann ich mir das vorstellen.
Das ist die Miete plus noch Renovation.
Ja. Und sonst alles, was dort passiert, organisiert wird, ist alles in Gratisarbeit.
Ja. Und die Veranstaltungen müssen auch selbsttragend sein.
Hm. Jetzt hat sich eben die Frau Wehren ist ja da sehr wortführend, auch eben in dem Komitee keine Steuergelder für Frauensubkultur. Und die Artikel, die ich zu lesen bekommen habe, dünkt mich, sind also ein Niveau, das ich mir da für Zürich eigentlich im Zusammenhang mit dem Frauenzentrum nicht mehr vorstellen kann. Also es ist die Rede von fanatischen Feministinnen, es ist die Rede von extremer Männerfindlichkeit. Wie habt ihr jetzt auf die Abstimmung hin die Möglichkeit gehabt, in Öffentlichkeit Arbeit zu machen und eben diesen Argumenten, die da in dieser Kampagne jetzt aufgekommen sind, ein bisschen entgegenzutreten?
Ja, verschiedentlich. Also die SP-Frauen sind auf uns zugetreten, hätten eigentlich Zeugs organisiert, wenn wir hätten wollen. Und auch Radiosendungen hätten wir können machen, auch Zeitungsinterviews. Und wir haben dann beschlossen, dass wir keine Wahlkampagne machen wollen in dem Sinn. Dass wir keine männlichen Medien benutzen wollen. Also ist jetzt ein Teil der Frauen haben das so für sich beschlossen. Und es hat dann gleich ein paar Sachen stattgefunden, so in den Medien hier zu Winterthur. Radio Eulach und so. Und die SP-Frauen haben dann von sich aus machen sie etwas.
Mhm.
Sie haben ja Inserate finanziert. Also, und wir haben dann aber noch zusammen einfach ein Flugi rausgegeben, wo wir gross verteilt haben zu Winterthur, wo wir über das Frauenzentrum Info durchgeben und dann noch verschiedene Frauenprojekte, die die Räumlichkeiten dort benutzen, also anerkannte, wie das Frauenhaus und Nottelefon zum Beispiel, Räumlichkeiten benutzen im Frauenzentrum, das mal ein bisschen darstellen.
Mhm. Also mich dunkt es einfach, eben auch im Hinblick einfach jetzt auf die Realität, dass eben die Abstimmung stattfindet und dermaßen in meinen Augen eine grusige Propaganda gemacht wird von dem Komitee, erstaunt es mich ein bisschen, dass ihr euch auf diese Art ein bisschen draussen haltet und nicht mehr die Öffentlichkeit auch benutzen, um über das FZ und eure politischen Ansichten zu informieren?
Ich denke mir, das sind halt unsere Erfahrungen auch. Also die Zeitungen, die drucken unsere Leserinnenbriefe nicht. Mhm. Und erst wenn es irgendwie so, ja, der Stadtrat irgendwie gefunden hat im Landbot, mal, wir stehen wirklich dahinter, dann kommt der Landbot auch zu uns. Und wir haben einfach keine Lust auf das. Ja, sie haben nie unsere Veranstaltungen in der Zeitung gebracht. Jetzt machen sie es plötzlich. Und wir haben einfach gefunden, nein, das wollen wir nicht eingehen.
Mhm.
Wobei, das sind wir auch geteilte Meinungen. Also es gibt verschiedene Meinungen im Frauenzentrum.
Und wie ist denn so eure Einschätzung jetzt auf das Wochenende hin?
Ja, da kann ich eigentlich nur meine persönlich sagen. So. Und die ist relativ schlecht. Ich traue nicht einmal denen, die vor dem Gemeinderat zugestimmt haben, vor allem den Männern, dass sie schlussendlich wirklich dann unterschreiben, wenn es in dem anonymen Rahmen dann eben passiert.
Mhm. Also mir ist auch aufgefallen, dass in der ganzen Propaganda sehr so ein bisschen Homophobie rum ist. Mhm. Also es wird richtig stimmig gemacht, auch gegen die Lesben. Mhm. Und von dort her denke ich auch, wäre es eben auch wichtig, ja, ein bisschen einen Lesbenstandpunkt ein bisschen in der Öffentlichkeit zu bringen, oder? Nicht, dass man das versucht zu verschwiegen, dass Lesben dort drin sind, sondern eben gerade nicht, dass man offensiv auch sagt, klar sind im FC Lesben und so. Und das habe ich vorher ein bisschen vermisst, also was ich mitbekommen habe über meine Mutter in Winterthur an Zeitungsartikeln und so. Das, denke ich, haben sie irgendwie nicht gemacht.
Ja. Ich habe jetzt keinen Zeitungsartikel gemacht. Ich denke,
nein, ich meine jetzt nicht Zeitungsartikel, aber nebst dem Zeitungsartikel auch, was vorher nach Hause gegangen ist, denke ich mich, ist das irgendwo wie, wenn schon so ein Angriff kommt auf die Lesben, müsste man ja das wirklich auch, halt auch aufnehmen und auch klar sagen, ja. Warum da deine Lesben sind und so. Und das habe ich von euch her ein bisschen vermisst.
Ja.
Aber das ist jetzt meine Sicht. Was denkt ihr denn, wenn die Abstimmung vorbei ist und du sagst, du siehst das eher pessimistisch persönlich? Ja, wie sehen ihr denn die Zukunft fürs FZ?
Fürs FZ weiss ich nicht. Ich denke mir, es geht weiter. Also es ist sehr viel Verschiedenes um. Es gibt Leute, die finden so, und jetzt machen wir wirklich unser Lesbenzentrum. Zum Beispiel, oder dort, die findet weg mit dem FZ, wir wollen wieder einfach überall Plätze einnehmen in Winterthur und mehr wieder in der Öffentlichkeit fordern. Mhm. Also ist sehr unterschiedlich so. Und ja, wir haben es ziemlich offen gelassen, wir treffen uns am Sonntagabend und tun dann je nach Entscheid und Lust und Laune machen wir weiter.
Mhm. Haben die dann jetzt auch im ganzen Abstimmungsgerangel, haben Sie das Gefühl, es hat mehr Frauen, die gewundert worden sind aufs FZ und ihnen geschaut haben?
Es kommen wieder ab und zu Frauen rein, ja, einfach so.
Die sie vorher nicht gesehen haben?
Ja.
Also, dass das irgendwo gleich auch noch einen Effekt gehabt, um ja. Frauen ein bisschen gewundert zu machen, was wir passiert dort wirklich?
Wir haben sehr viele Telefone dann auch bekommen, eigentlich eher als Nottelefon als Frauenhaus. Gerichtet waren sind zum Beispiel auch, also sind sehr Verwechslungen auch stattgefunden. So.
Ja, gut. So. Ja, ich danke dir. Und ich für mich wünsche dir eigentlich, dass es das FZ weiterhin gibt, auch in Winterthur.
Bist du schon mal da gewesen?
Jawohl, ja. Okay, gut. Danke dir.
Bitte.
Ciao. We'll be right back. wie schon angekündigt, also ich habe am Anfang der Sendung gesagt, dass seit dem Anfang vom Golfkrieg in Berlin die Frauenaktion Scheherazade sich eine Aktion ausgedacht hat, und zwar geht es um eine Welturabstimmung über den Krieg. Jeder Mensch soll das Recht haben, Ja oder Nein zu diesem Krieg, zu diesem Golfkrieg zu sagen. Ich habe jetzt am Telefon die Ute Scheub. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich glaube, du bist eine der Initiatorinnen dieser Aktion. Ist das richtig?
Ja,
das ist richtig. Ja, ich habe von dir nämlich in der Taz Artikel gelesen zu diesem Thema. Jetzt, was hier die Hörerin in Zürich ein bisschen interessiert, wie ist denn wirklich diese Aktion jetzt angelaufen weltweit? Kannst du da so einen kurzen Überblick geben?
Also wir haben jetzt ungefähr, ich weiß nicht genau, 40.000 Unterschriften etwa. Aber was halt sehr erfreulich ist, wir haben wirklich weltweit Unterschriften. Nicht nur aus der Bundesrepublik, das ist ja klar, sondern wirklich von Westtimor über Tonga, Australien, Afrika, Nahosten, Sowjetunion, Europa bis USA, Lateinamerika. Die wollen wir am 7. oder 8. März Pérez de Cuellar übergeben. Zum Glück ist der eigentliche Grund dieses Aufrufs ja vorläufig vorbei, aber ich denke, Frieden ist dadurch noch lange nicht und deswegen wird das auch weiter Sinn machen. Aber inzwischen hat sich die Aktion inhaltlich auch ausgeweitet. Also dieser Aufruf war nur eine Geschichte und was uns fast schon wichtiger ist, das ist dadurch ein weltweites Informations- und möglicherweise auch Aktionsnetz entstanden ist. Das heißt, wir haben unheimlich viele Frauen kennengelernt, wir haben Kontakte, wir können uns gegenseitig informieren, wir können über Aktionen informieren, Vorschläge machen und vor allem können wir sowas wie einen wirklichen internationalen Dialog einleiten. Wir haben ja auch in dem Aufruf schon geschrieben, dass wir eine außerparlamentarische Nahostkonferenz zu organisieren versuchen. Die wird wahrscheinlich im Mai in Berlin stattfinden. Gleichzeitig gibt es aber, wissen wir auch, von anderen Fraueninitiativen, die Ähnliches planen und da wollen wir uns auch koordinieren. Aber es sind nicht nur große Konferenzen gefragt, sondern auch kleine, auch regionale Initiativen, wo Frauen mit Ausländerinnen, mit verschiedenen Kulturen zusammenarbeitet und den Dialog führt, der keineswegs leicht ist, sondern auch oft Streit in sich birgt. Aber das ist auch gut so.
Mhm. Hat dann die Nelsa Curbelo, heißt sie, die Generalkoordinatorin, ja, hat die denn den Aufruf in der UNO-Menschenrechtskommission eingebracht?
Ja, hat sie getan.
Und wie war da die Reaktion?
Sie hat nur erzählt, dass halt einige Leute ankamen und Kopien haben wollten, also das Interesse schon groß war.
Mhm. Ich habe auch in der Taz den Leserinnenbrief vom Feministischen Gesundheitszentrum gelesen.
Ja.
Den kennst du ja sicher.
Mhm.
Quasi die Kritik an Inhalt und Form dieser Aktion. Quasi ziemlich eurozentristisch. Wer hat in der dritten Welt schon ein Telefax, jetzt zum Formellen?
Ja.
Und du schreibst auch in der Taz, dass es eine Frau in Tun, also die Rashida, eine Journalistin, Unterschriften gesammelt hat in Tunesien.
Mhm.
Und da liegt das Problem auch daran, dass mit der schlechten Telefaxverbindung, dass sie nie zu diesen Unterschriften gekommen sind. Also was sagst du kurz zu dieser Kritik?
Ich finde da vieles dran berechtigt. Aber ich habe diesen Aufruf auch nie als Bibel begriffen, sondern als einen Aufruf zur Eigeninitiative. Und so haben viele Frauen das auch aufgefasst. Es geht nicht darum, jetzt, andersrum gesagt, an der Kritik ist natürlich vieles richtig. Erstmal ist dieses Telefax-System nur ein Provisorium, um überhaupt irgendwo international in die Netze reinzukommen, was uns ja auch erstmal gelungen ist. Das weiß ich auch, dass Frauen in der dritten Welt normalerweise kein Telefaxgerät haben.
Mhm.
Und am Anfang stand ja in unserem Aufruf auch drin, man sollte so eine provisorische Abstimmung vielleicht dadurch durchführen, dass man Elektrogeräte aus- und anschaltet. Das haben wir auch gestrichen, weil das auch sehr eurozentristisch ist.
Ja.
Es gibt auch eine andere Kritik, die ich durchaus selber teile, das ist die an der UNO, warum man sich an die UNO wendet, die doch jetzt so furchtbar versagt hat und sich zum Instrument der USA hat machen lassen. Das sehe ich ganz genauso. Und trotzdem gibt es erstmal keine Alternativ-UNO und irgendwo müssen wir unsere Wut ja auch lassen können.
Also dann ist die Unterschriftensammlung jetzt beendet?
Nein, die ist noch nicht beendet, die läuft erstmal natürlich schon weiter. Und wie gesagt, bis zum 8. März wollen wir noch so sammeln, so viel es geht, und das zu Pera Sequeira bringen.
Ja, und in Deutschland wird der 8. März auch Hauptthema, ja, Krieg, Golfkrieg?
Das denke ich ganz sicherlich. Ja. Und was wir vorgeschlagen haben, das ist allerdings an mancherorts schwierig zu realisieren, dass man noch mal ganz hart politisch die Rüstungsindustrie angreift.
Ja. Okay, leider ist die Zeit schon rum. Wir sind ein bisschen im Stress heute Abend. Trotzdem vielen Dank.
Ja, finde ich.
Und alles Gute.
Danke schön.
Tschüss, Ute.
Ja, ganz knapp vor Schluss von der Sendung möchte ich noch über den Text einer Schriftstellerin aus der Tschechoslowakei sprechen. Sie heißt Libuše Monikova und wurde 1945 in Prag geboren. 1971 ist sie in die BRD gekommen. Sie hat dort zunächst als Dozentin für Literaturwissenschaft an den Unis Kassel und Bremen unterrichtet und lebt seit 1981 als freie Schriftstellerin. Libuše Monikova hat Essays über Literatur veröffentlicht, sie hat Theaterstücke gemacht und drei Romane geschrieben, das alles übrigens von Anfang an nicht in ihrer Muttersprache Tschechisch, sondern auf Deutsch. Von ihren Texten habe ich euch für heute Abend den schönsten ausgesucht, und zwar ist das meiner Ansicht nach ihr zweiter Roman. Er ist zuerst 1983 im Rotbuch Verlag erschienen und heißt »Pavane für eine verstorbene Infantin«. Ich sage lieber gleich, dass dieses Buch zwar sehr, sehr faszinierend ist zu lesen, Es hat aber nicht so eine schöne, geradlinige Handlung zum Nacherzählen, sondern setzt sich vielmehr aus einzelnen Textbildern zusammen und das macht es ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Kompliziert fängt es ja auch schon mit dem Titel an. Eine Pavane ist zunächst mal ein alter spanischer Tanz. Es gibt aber auch ein sehr schönes, sehr trauriges Musikstück von Ravel mit diesem Namen, Pavane für eine verstorbene Infantin. Und diese Musik spielt in Monikovas Roman eine sehr wichtige Rolle. Ihr Text ist sicherlich ein Stück weit autobiografisch zu verstehen. Kurz gesagt geht es um eine Frau, die sich in verschiedener Hinsicht als Außenseiterin erlebt. Und zwar als Frau aus der Tschechoslowakei, die in der BRD lebt, und als Intellektuelle, die Schwierigkeiten hat, sich dem Unibetrieb einzupassen. Ihre Fremdheit in der Gesellschaft führt so weit, dass die Erzählerin, sie heißt Francine Pallas, ein Hüftleiden bekommt. Sie hat Schmerzen, für die es ganz offenbar keine organische Ursache gibt. Statt ihren Schmerz nun aber zu verdrängen, versucht sie, ihn als Ausdruck ihrer psychischen Konflikte zu lesen und das ist das ganz Besondere an diesem Text, diesen Schmerz als Körpersprache ganz wörtlich zu übersetzen. Obwohl sie nämlich durchaus noch zu Fuß gehen könnte, kauft sie sich auf einer Versteigerung einen Rollstuhl und spielt dann ein paar Monate lang die Rolle der Außenseiterin als Behinderte radikal durch. Das heißt, sie gibt ihren unsichtbaren inneren Verletzungen dadurch auch nach außen hin eine ganz materielle und nicht mehr zu übersehende Form. Vom Rollstuhl aus, sie nennt ihn übrigens ihren ambulanten Thron, versucht sie dann, ihre Situation im Leben neu einzuschätzen. Dabei geht es im ersten Teil des Buches vor allem mal darum, Verletzungen, Ausgrenzungen überhaupt zu registrieren. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Auseinandersetzung mit ihrer Schwester, die eigentlich sehr genau den lähmenden gesellschaftlichen Normen entspricht, gegen die Francine selbst sich so wehrt. An einer Stelle im Text sagt sie von ihr: Meine Schwester hatte den Kopf zum Streicheln für Politiker. Im zweiten Teil des Romans beginnt Francine sich dann intensiv mit den Ursachen ihrer persönlichen Lähmung auseinanderzusetzen und Veränderungsmöglichkeiten durchzuspielen. Das tut sie zum Beispiel, indem sie sich einen unakademischeren Umgang mit Literatur aneignet. Statt nämlich weiterhin an der Uni Kafka zu unterrichten, schreibt sie jetzt Kafka-Texte selbst um. Das sieht dann so aus, dass sie in ihren Romanen sogenannte Berichtigungen literarischer Schicksale einbaut. Das sind Textpassagen, mit denen Monikova mögliche neue Varianten von Kafkas Roman Das Schloss erfindet. Das Spannende an ihrem Text ist unter anderem, wie Raum- und Zeitebenen immer wieder aufgebrochen bzw. verschoben werden. Es ist so, dass neben die Beschreibungen von alltäglichen Lebenssituationen ganz gleichberechtigt Fantasien oder Visionen gesetzt sind. Und dadurch entsteht dann so eine Art Netz von Bedeutungen. Ich sage deshalb gleichberechtigt, weil nicht das eine irgendwie wahrer oder realer dargestellt wird als das andere, sondern es ist alles gleich wichtig und gleich wirklich. Francine kann sich deshalb auch im Verändern, im Umschreiben von Literatur und Geschichte ihre reale Lebenssituation verändern. Sie schreibt sich eigentlich ihre Behinderung, ihre Fremdheit ganz buchstäblich vom Leib. Und auch das wird dann wieder symbolisch sichtbar gemacht, übersetzt. Am Ende des Romans inszeniert Francine nämlich ein Ritual, analog zu böhmischen Volksbräuchen, wo der Winter der Tod verbrannt wird. Francines Ritual, um den Tod auszutreiben, funktioniert so, dass sie eine Puppe in ihren Rollstuhl setzt und mit Symbolen ausstattet, das sind zum Beispiel eine Schachtel Appetithemmer oder ein Foto ihrer Schwester als Gesicht. Sie zündet dann den Rollstuhl an und stürzt ihn samt der Puppe einen Abhang hinunter. Im Text liest sich dieses ungewöhnliche Happy End so: Ich liege auf dem Bauch, beobachte, wie der grauschwarze Qualm dünn wird. Die Puppe ist nicht mehr zu erkennen. Ich summe vor mich hin mit verschnupfter Stimme, stehe auf und gehe ohne Last. Der höckrige, weiche Boden fängt die Schwäche meiner Hüfte auf. Es ist der 3. Juni, der Winter ist längst vorbei. Ich habe den Tod ausgetragen. An diesem Tag starben Franz Kafka und Arno Schmidt, meine Widersacher, meine Stützen. Ich begehe die Todesfeier stehend, ohne meinen ambulanten Thron. Zum Schluss sage ich nochmal den Titel. Das Buch heißt Pavane für eine verstorbene Infantin von Libusche Monikova. Es ist 1988 bei DTV als Taschenbuch neu aufgelegt worden und kostet in dieser billigeren Ausgabe 7,80 Franken.
So, das wäre es damit vom Frauenmagazin. Im Studio sind Eva, Ruth und Carmen.
Can you help me?